For the Shoot, der offizielle deutsche Podcast der Indianapolis Colts. Präsentiert von der Indianapolis Blue Nation.
Nach dem letztjährigen Draft, wo wir ja doch ein paar Cornerbacks uns ausgesucht haben, vielleicht auch ja dieses Jahr einen Cornerback dabei, den wir uns aussuchen. Und deswegen stellt uns der Andi heute auch mal wieder ein paar Top-Prospects vor, was Cornerback betrifft, was auch zu uns passen könnte. Natürlich ist wieder was dabei. Und ein kleines Special, ich habe mir auch noch mal einen rausgepickt als ahnungsloser Draft-Experte, der mir so zahlenmäßig gut gefallen hat. Ja, und die wollen wir euch jetzt vorstellen. Deswegen begrüße ich mal wieder den lieben Andi. Hallo Andi.
Hallo Leo. Danke für die Einladung. Freue mich sehr heute auf die Cornerback-Folge. Und natürlich auch hallo da draußen an alle Colts-Fans.
Erstmal die wichtigste Frage, glaube ich, die sich wahrscheinlich die meisten stellen. Siehst du die Cornerbacks ähnlich wie die Wide Receiver? Also sind das auch Top-Prospects? Oder würdest du sagen, ja, im Vergleich zu den Wide Receivern doch ein bisschen schlechter?
Also in diesem Jahrgang sehe ich die Cornerbacks einen Ticken hinter den Wide Receivern. Hat nicht die Qualität, also wenn man die ganze Klasse betrachtet, hat das nicht die Qualität, die Wide Receiver-Klasse eben hat. Also da ist ja nun klar, wir haben einen absoluten Top-Pick mit Harrison. Das sehe ich jetzt nicht so wie in den vergangenen Jahren, wo man zum Beispiel, ich sage jetzt mal so ein Derek Stingley im Draft hatte und gesagt hat, der geht in den Top 5 oder ja, das ist dies Jahr ein Ticken schwächer, die Cornerback-Klasse, als die Wide-Receiver-Klasse.
Okay, das heißt, wen würdest du als besten Cornerback und mal eine grobe Einschätzung, ist das dann ja auch, wenn du es jetzt so sagst, auch schon eine realistische Option für uns an 15?
Nein, ich glaube, wir werden von den Top 3 Cornerbacks im Draft, und da sind sich fast alle Experten bei der Top 3 einig, wer die Top 3 sind, aber die gibt es immer mal wieder in anderen Reihenfolgen, habe ich die gesehen. Glaube ich, dass wir, wenn wir dran sind an 15, vielleicht noch den dritten oder zweiten kriegen. Ich glaube, ein bis zwei Cornerbacks gehen auf jeden Fall von den Top 3 vor uns weg. Ja, wer ist die?
Bin ich immer gespannt.
Also die Nummer 1 wechselt auch mal so ein bisschen. Ich sage jetzt mal meine, soll ich von hinten anfangen oder soll ich von vorne anfangen? Sollen wir von 3 rauf auf 1 oder von 1 auf, wie magst du es?
Ja, nee, für die Spannung würde ich sagen, nimm mal den raus, wo du denkst, den wir nicht kriegen und dann eher so die Richtung Ende dann, wen du denkst, wen wir eher kriegen könnten.
Also meine Nummer 1 derzeit, wo ich glaube, den kriegen wir nicht, das ist Gar Quincy. Jetzt werden alle sagen, habe ich nirgendwo gelesen, kenne ich nicht den Namen im Draft. Ja, weil er immer anders aufgelistet ist, und zwar mit dem Spitznamen oder dem Nicknamen, den er von seiner Oma bekommen hat, nämlich Kool-Aid. Kool-Aid McKinstry heißt eigentlich Gar Quincy McKinstry, hat in Alabama gespielt, 195 Pfund, 6 Fuß 1, läuft die 40 Hertz in 4,55. Absolutes First-Round-Talent, ist meine Nummer 1 unter den Cornerbacks dieses Jahr. Der kann Receiver konstant gut spiegeln. Durch seine Körpergröße und langen Arme funkt der Wide Receiver am Catchpoint regelmäßig dazwischen. Kann den Quarterback gut lesen, erkennt frühzeitig Spielzüge, ist gut in Zone Coverage, High Football IQ. Er läuft die Routen aggressiv mit und erkennt und erahnt den Catchpoint schon sehr früh. Er kommuniziert viel auf dem Feld, man sieht ihn immer so dirigieren und sprechen mit seinen Mitspielern, wenn man quasi vor dem Snap die Defense sieht, wie sie da agiert. Er ist auch ein sehr guter Returner. Schon zu seinen Highschool-Zeiten war einer der besten Returner des Landes. Was hat er für Schwächen? Er hat oft Probleme gegen physisch überlegene Wide Receiver. Also hast du so ein, ich sag mal, so ein DK Metcalf, das wäre jetzt überhaupt nichts für ihn. Ja, da könnte er schwer mit umgehen. Ich sagte vorhin, er hat ein super gutes Spielverständnis. Das sorgt aber manchmal dafür, dass er anfällig für Playfakes ist. Also wenn der gegnerische Receiver ihn quasi auf eine falsche Fährte lockt, ahnt McKinstry, okay, das ist der und der Spielzug, fällt dann aber auf den Fall, weil er genau weiß, was der Receiver andeuten wollte, was das für ein Spielzug ist. Und dann, ja, da ist er dann oft in der falschen Richtung unterwegs, weil er den angedachten Spielzug vorausahnt. Wie sieht es später aus für seine NFL-Karriere? Was könnte aus ihm werden? Ich finde, er könnte in der NFL Outside und Slot spielen. Ist so das, was ich so bei ihm sehe. Seine Einstellung und sein hoher Football-IQ könnten ihn zu einem Anführer in einem Backfield machen, finde ich. Er hat da absolutes Potenzial. Er ist zudem ein guter Returner, das heißt, man kann ihn vielseitig einsehen und erhöht dadurch auch sein Value im Draft, weil er nicht einfach nur ein Cornerback ist, sondern kannst ihn auch in Special Teams bringen, kannst ihn als Returner einsetzen. Special Teams werden auch immer, immer wichtiger. Das wäre so meine Nummer 1. Kool-Aid McKinstry, eigentlich gar Quincy.
Ich fand's, was ich halt interessant fand, war, wir haben ja vorher ein bisschen auch geschrieben, so, wo du mir gesagt hast, welche Namen du so erwähnen wirst, um das mal zu spoilern. Aber ich habe den Namen gelesen und dachte mir, der kommt mir irgendwie, kommt der mir bekannt vor. Und das jetzt als jemand, der jetzt College, wie gesagt, nicht unbedingt verfolgt. Und ich habe dann direkt gegoogelt und gesehen, ah ja, der war damals so ein 5-Star-Recruit quasi von der Highschool ins College und war da ja schon, sage ich mal, sehr, sehr gehypt. Mhm. Und ich gehe einfach stark davon aus, dass ich den damals schon irgendwo auf einem Schirm hatte, weil dieser Name kam und ich dachte mir nur so, der kommt mir so bekannt vor. Habe erstmal geguckt, gab es da irgendwie schon mal einen Spieler, der so ähnlich, weil ich hatte direkt irgendwie so ein Bild und habe gesagt, ja, das ist, der kommt mir bekannt vor. Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, ja, das war wahrscheinlich einer der wenigen Spieler, die ich halt auch so von der Highschool mal irgendwo, der Name mal gedroppt worden ist, damals, wo der ins College gegangen ist. Irgendwo habe ich den aufgeschnappt und habe gedacht, oh, okay, wenn der jetzt dieses Jahr kommt, also rein vom Namen her, sagt der mir was. Und wenn der mir was sagt, das will was heißen. Von daher bin ich mal gespannt, ob er dann auch in der NFL zeigen kann, dass er quasi nicht nur im Highschool gut war, im College gut war, sondern halt auch in der NFL. Ja, dann kommen wir mal zu dem nächsten. Ich würde ja behaupten, wahrscheinlich kommt jetzt Nate Wiggins.
Ja.
Gehe ich mal davon aus, dass du den nennst, weil den sehen die Experten ja auch so gerade so um unseren Platz noch, so wahrscheinlich einen Tick vorher, wahrscheinlich so an 11, 12, würde ich jetzt schätzen.
Vermute ich auch. Zu Kool-Aid noch ein Wort, warum er so bekannt ist. Wegen seinem Spitznamen, Kool-Aid. Er hat einen Werbevertrag gekriegt auf dem College. Womit? Mit Kool-Aid natürlich. Ja, dadurch ist er auch oft in Kool-Aid-Werbung natürlich aufgeploppt. Kann sein, dass er ihn da erkennt. Klar. Nummer 2, Nate Wiggins, hast du schon gesagt.
Kann natürlich auch sein.
Ja. Nummer 2, Nate Wiggins von Clemson. 185 Pfund, 6 Fuß 2, läuft die 40 Yards exakt gleich wie McKinstry in 4,55. Wird im Moment so projiziert, mittlere erste Runde, wie du gesagt hast, oder oberes Drittel irgendwo da. Ja, ich vermute auch, dass er vor 15 vom Board geht. Wenn McKinstry schon weg ist und ein anderes Team noch einen Cornerback braucht, wird er gehen. Er ist 20 Jahre alt, Junior College, also hat mindestens 3 Jahre College gespielt. Er ist groß und hat lange Arme, wenn man ihn so sieht. Wobei, wenn man die Zahl sieht, 6 Fuß 2, denkt man, ja, ist okay. Wirkt aber irgendwie sehr groß. Hat sehr wenig Gewicht. Also, wir haben es vorhin gesagt, McKinstry hat 195, er hat jetzt 185. Sehr schnelle Füße, kann blitzschnell die Richtung verändern. Also, das mag ich ja, das ist richtig gut. Spiegelt Wide Receiver ohne Probleme. Hat seine Stärken aber mehr im Slot und bei Screens und im Run-Game. Also er ist eher so der Typ, der sich statt nach hinten ins Open Field fallen lässt, mehr so Richtung Line of Scrimmage immer so, ja, als hätte er so eine innere Anziehung und da fühlt er sich, glaube ich, am wohlsten. Doch seine Stärken halt da. Im Open Field selber überzeugt er mal als Tackler nach dem Catch. Also er ist nicht der Typ, den Wurf oder den Catchpoint vorausahnt, die Route vorausahnt und die schon mal abschneidet oder vorab läuft, sondern ist eher der Typ, der wartet, bis der Receiver den Ball gefangen hat und den dann wegtackelt. Ja, das ist so sein Spielstil. Schwächen sind halt, konnte man ja schon raushören, so ein bisschen seine Physis. Er hat auf dem College auch viel zu viele Flaggen bekommen, im Gegensatz zu McKinstry. In der NFL muss er da besser am Catchpoint werden, weil er ja quasi auch immer viel zu lange wartet, bis der gegnerische Receiver den Ball gefangen hat, dann erst zum Tackle geht. Es ist manchmal auch vom Timing her so, dass er dann, wenn er eine Flagge kriegt, wenn er dann zu früh dazwischen geht, er hat oft das Nachsehen auch gehabt gegen stärkere Wide Receiver. Also das ist auch wieder, das hatten wir schon letztes Mal in der letzten Folge bei den Wide Receivern. Wenn die körperliche Physis nicht da ist, also gerade was das Gewicht oder die Muskelmasse angeht, da müssen die Jungs alle noch nachlegen. Man hat so das Gefühl, das ist so ein Jahrgang, der ist so ein bisschen schmächtiger irgendwie dieses Jahr bei den Skill-Positions.
Klingt schwierig als ein schwieriger Pick. Begeistert mich jetzt nicht. Ich hoffe, du kannst mich mit dem nächsten Spieler mehr begeistern.
Ja, Nummer 3. Cooper DeJean. Habe ich sogar schon gesehen, dass er als Top-Cornerback gehandelt wird. Cooper DeJean von Iowa. 207 Pfund, 6 Fuß 1. Also schwerer der Junge. Ja, 6 Fuß 1. Läuft die 40 Yards in 4,5. Ist der schwerste, aber auch der schnellste von den drei Top-Receivern bisher. Mal gucken, was beim Combine passiert. Der Junge ist 20 Jahre alt, Junior, hat also mindestens 3 Jahre im College gespielt. Wird so, ja, auch erste Runde, oberes Drittel, obere Hälfte gehandelt. Wie gesagt, es könnte sein, dass ihr demnächst Board seht, wo er an 1 gehandelt wird, Board seht, wo er an 2 oder an 3. Die ersten 3 rotieren immer so ein bisschen im Moment. Er ist ein sehr harter Spieler, sehr aggressiv. Also Iowa ist aber auch das Programm, das Footballprogramm ist dafür bekannt, dass es sehr körperlich ist, sehr betont, sehr defense-lastig. Da kommen auch immer die guten, dicken Titans her. Das ist so ein sehr körperliches, physisches Training. Iron sharps iron. Cooper DeJean erkennt schnell, wo der Ball auf dem Spielfeld hingeht. Er ist sehr motiviert, sehr competitive. Er sucht richtig den Wettkampf. Dieser körperliche Typ, vermutlich, weil er im Training gegen diese brachialen Titans, die Iowa da immer hervorbringt, spielt, hat eine gute Balance, kann auch schnell die Richtung wechseln. Er muss allerdings das Tackling, da muss er so ein bisschen die Technik verbessern, da sieht er manchmal noch so ein bisschen unsauber aus. Es ist einfach nur hart, ja. Also wenn der Typ kommt, der mäht dich weg, da ist wenig Technik, das ist mehr aggressive und Härte. Bei ihm hat man immer das Gefühl, dass er die Basis des Cornerback-Spiels oft vernachlässigt und zu sehr auf seine mentale Stärke, seine Aggressivität und seine Spielweise verlässt. Daran muss er auf jeden Fall in der NFL arbeiten.
Na, okay. Und halt ein weißer Cornerback, was ja auch sehr selten ist, ist ja schon mal.
Genau, stimmt. Er wäre der erste weiße Cornerback seit zig Jahren, der es überhaupt in die NFL schafft. Ja? Also er fällt allein dadurch schon auf.
So, also ich denke mal, wenn wir einen Cornerback brauchen, würde ich schon behaupten, wahrscheinlich wird es einer der drei, wenn wir jetzt an 15 picken sollten. Dann kommen wir mal zu den Szenarien, wenn wir jetzt eher mal unseren Zweitrunden-Pick nehmen würden oder vielleicht nach hinten traden. Wen hast du da noch auf deinem Board? Beziehungsweise, wer ist dein Lieblingsspieler?
Also in der zweiten Runde sind wir auch mit der Mitte dran. Und Mitte zweite Runde wäre Stand jetzt noch da, oder vermute ich, dass er noch da ist. TJ Temper von Iowa State. Er ist 200 Pfund, 6 Fuß 2, also noch schneller als Cooper DeJean. Wird auch projiziert so auf Mitte zweite Runde, könnte genauso in unsere Reichweite fallen. Er ist 22 Jahre alt, also schon ein Ticken älter für einen College-Spieler. Ist auch ein Senior, hat extrem viel Erfahrung. Und Erfahrung kann ja nie schaden. Er war sogar 3 Jahre in Folge Starter. Meistens ja so auf dem College, du spielst 4 Jahre. Im ersten Jahr kriegst du mal so ein bisschen, kannst du ein bisschen schnuppern, im zweiten Jahr ein bisschen mehr schnuppern und vielleicht bist du so im dritten, vierten irgendwann Stammspieler. Er war 3 Jahre Starter. Die Quarterbacks hatten, gegnerische Quarterbacks auf dem College, hatten gegen ihn ein niedriges Rating. Also immer, wenn man das umgerechnet hat auf TJ Tempers Seite, hatte der Quarterback schlechtere Statistiken. Er kann Outside spielen, er kann im Slot spielen, also ist variabel einsetzbar, sowas mögen die Colts ja. Er liest Quarterbacks und Spielzüge hervorragend. Also er hat ein gutes Spielverständnis. Das ist ja auch immer das, was unsere Verantwortlichen mögen. Er ist schnell. Er kann Wide Receiver gut spiegeln. Vor allem im Slot auch. Hat ein bisschen Schwächen so im Open Field bei der Coverage. Die gleicht er aber durch seine Spielintelligenz und gute Antizipation des Balls aus. Also wenn man nicht genau hinguckt, erkennt man es nicht. Weil er das gut wegmachen kann. Er weiß, das ist auch ein Vorteil bei ihm, er weiß, was sind seine Schwächen. Und was sind seine Stärken und wie kann er das zu seinem Vorteil einsetzen? Ansonsten, er könnte, statistikmäßig könnte er mehr INTs haben, aber warum hat er so wenig Interceptions? Ja, manche legen ihm das jetzt vielleicht als Nachteil oder Schwäche aus. Ja, da muss man aber überlegen, die Quarterbacks im College sind ja auch nicht blöd. Die sehen in der Vorbereitung, okay, wenn wir auf die Seite von TJ Temper werfen, dann habe ich niedriges Rating. Die andere Seite ist wahrscheinlich die Schwachstelle, also werfe ich gar nicht in seine Richtung. Weil es wurde total selten in seine Richtung geworfen, also hat er auch wenig INTs. Ja? Er ist zwar gut im Run-Game und Kurzpass, muss aber besser in der Coverage im Backfield werden. Ja? Manchmal ist er da an dem Punkt zu langsam, obwohl er eine 4,45 gelaufen ist. Deswegen verstehe ich das nicht. Das sieht manchmal auf dem Video so aus, wenn man ihn sich anguckt. Ja, da könnte er jetzt ein bisschen mehr Speed reinlegen. Kann er nicht oder will er nicht. Er ist zu langsam, vor allem dann, wenn sich die Spielsituation und die Richtung ändert. Also er antizipiert das Spiel, er weiß, okay, da kommt Spieler und dann passiert irgendwas und die Situation ist eine andere, die Richtung ändert sich, die Spielerin, das ist oft da, wo er dann raus ist. Aber guckt man sich seine Highlight-Videos an, ein Genuss und passt vom Typ her absolut zu den Colts. Ist mein Favorite, wenn wir in der zweiten Runde auf Cornerback gehen, würde ich mir TJ Tampa wünschen.
Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe ja auch mal so statistisch mäßig geguckt, wen ich denn so die zweite Runde sehen würde. Und da bin ich auf Quinion Mitchell gestoßen, den Cornerback von Toledo. Ist so, was man so gehört hat, mit 6 Fuß und 196 Pfund schon ein gutes Kaliber, hat eine gute Größe, gutes Gewicht. Scheint auch, was man so liest, sehr, sehr kräftig zu sein, was Bankdrücken und dergleichen angeht. Ist vom Dash her, war für mich ein bisschen schwierig, weil ich auf der einen Seite gelesen habe, dass er eine 4-5-5 gelaufen ist und dann gibt es wiederum andere Seiten, wo eine 4-4-3 gelaufen sein soll. Ist immer, also offiziell steht 4,55. Davon gehe ich mal davon aus, dass das eher so diese Richtung ist. Also auf jeden Fall, sag ich mal, solide. Einzige, was halt so ein bisschen aufgefallen ist, dass er halt sehr, sehr viele Big Plays im College jetzt zugelassen hat, was natürlich immer schwierig ist, weil in den entscheidenden Momenten in der NFL ist halt nun mal das Big Play das, was halt einen Cornerback, sage ich jetzt halt auch mal so ein bisschen auszeichnet, da zu sein, weil sonst bringt er eigentlich sehr, sehr viel mit. Wie gesagt, gute Größe, gutes Gewicht, gute Hände beim Fangen, hat viele Abilities, um halt auch geile Blocks zu setzen. Sie haben jetzt zum Beispiel geschrieben, dass er sehr, sehr aggressiv auch tackelt. Manchmal steht hier like a safety. Also ist jemand, der mir so vom Kaliber sehr gut gefallen hat. Und ich bin eigentlich nur auf ihn gestoßen, weil ich mir so die PFF-Grades angeguckt habe und er da halt von allen Cornerbacks auf Platz 1 war mit 91,5 Punkten. Und dann habe ich natürlich gesagt, oh, wie kann das sein? Und ja, ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich halt einfach diese Big Plays sind halt so das, was man so in Highlight-Tapes und oder was so ein Scout wahrscheinlich sieht und sagt, schwierig, weil sonst so rein von dem Profil, was man so liest, fand ich ihn sehr, sehr gut. Hat auch letztes Jahr keinen Touchdown zugelassen, also zumindest das hat er gut hingekriegt. Hat aber halt 290 Yards insgesamt zugelassen, was im Vergleich zu anderen, die jetzt genannt worden sind, die sich eher so in den 90er-Bereichen bewegen oder knapp 200, schon ein bisschen mehr ist. Hat aber auch 62 Targets bekommen und nur 27 zugelassen, was, finde ich, kein schlechter Wert ist. Hat sich im Vergleich zum letzten Jahr auch noch mal gesteigert, weil im darauf, also 2022 quasi, hatte er 3 Touchdowns zugelassen, jetzt halt keinen. Hatte dafür 5 Interceptions, dieses Jahr nur eine. Also für mich ist es ein Spieler, der sowohl dir den Ball mal holen kann, eben durch die guten Hände und auch mal eine Interception sich holt, prinzipiell auch wahrscheinlich im Laufspiel da uns auch unterstützen könnte, aber halt nicht der Cornerback ist, den wir wahrscheinlich brauchen. Auch wenn ich ihn, wie gesagt, ich mag ihn, ich finde ihn irgendwie sympathisch, weil ich glaube, wir bräuchten halt einen wirklich, der die Big Plays verhindert. Und ich glaube, da ist er wahrscheinlich dann nicht der Richtige. Ich würde mich, wie gesagt, trotzdem freuen, weil es wieder so ein, wie bei Franklin auch in der letzten Folge einfach, ich mag einer, wenn einer gute Statistiken hat. Und wie gesagt, er wird momentan so, sag ich mal, anfangen. Zweite Runde. Es gibt auch welche, die sehen ihn schon Mitte erste Runde. Also es ist so ein bisschen schwierig. Wenn ich in meinem Mock-Draft gemacht habe, ist er auch immer so um die 30 bis 40 gegangen. Wäre natürlich, das habe ich ja in der ersten Folge schon so ein bisschen angeteasert, mein Wunsch, wenn man es irgendwie schaffen könnte, die Picks quasi mit 15 und 46, wo wir normalerweise picken würden, so hinzubekommen, dass wir mit Franklin und mit Mitchell den Wide Receiver und den Cornerback kriegen, den ich gerne hätte, wäre auch, also in meinen Mock-Drafts hat es auch geklappt, mehrmals mit Trades habe ich immer mal mehrmals probiert und das klappt. wäre eine Option und würde ich natürlich, fände ich halt witzig, wenn die beiden Spieler, aber die Frage ist ja auch, wollen wir einen Wide Receiver, wollen wir einen Cornerback, wollen wir dann ausgerechnet auch die Spieler, wenn ich GM wäre, fände ich die beiden interessant. Und ja, dann kommen wir noch zu einem weiteren Pick von dir, Andy, wen du noch so siehst und eher einen Late-Round-Target, also wo wir quasi von der ersten und zweiten Runde so ein bisschen weiter weggehen.
Ja, wir kennen ja alle Ballard und sein Auge für Value in vierten Runden. Und da habe ich mir gedacht, was könnte denn so ein Late-Round-Pick sein bei den Cornerbacks? Weil auch da haben wir ja letztes Jahr mehrfach gepickt und einmal Glück gehabt, einmal nicht. Oder einmal haben wir einen guten Pick gemacht, einmal nicht. Was könnte denn dieses Jahr so dabei sein? Und da ist mir vor allem Kyree Jackson von den Oregon Ducks ins Auge gefallen. 195 Pfund, 6 Fuß 3, also sehr groß im Gegensatz zu den anderen Cornerbacks, die wir jetzt hier schon hatten. Läuft die 40 Yards in 4,44, ist auch schnell. Wird derzeit als Viertrunden-Pick gehandelt. Der hat früher bei Alabama gespielt, ist dann gewechselt zu den Oregon Ducks, ist jetzt mittlerweile war Senior, also auch 4 Jahre mindestens Erfahrung am College. Ist ein sehr physischer Player, ist so ein Wühler, er fightet oft in Traffic. Körpermaße und Speed deuten NFL-Starterpotenzial an, wenn man das so auf so eine Schablone legen würde. Coverage im Backfield ist top, kann man nichts gegen sagen. Er hat ein gutes Balltracking auf dem Feld, ist so ein Ballhawk. Quarterbacks haben auch ihn am College gemieden. Und er hat nämlich sehr gute Hände. Also wenn er die Chance hat, ist das auch ein Guy für Interceptions. Er mag das Passspiel. Und das ist auch seine größte Schwäche. Im Run-Game hat man manchmal das Gefühl, hat er keinen Bock? Was macht er da auf dem Feld? Oder kann er nicht? Also es kommt manchmal so rüber, als will er der Spieler sein, der die Big Plays im Passspiel macht. Und bei Run-Game, das ist eher so die lästige Arbeit. So viel hat man das Gefühl, das, was er alles im Passspiel reinlegt, das ist manchmal nicht so ein Run-Game. Und ich vermute mal, er ist auch eher so der underneath Slot-Guy, obwohl er im Backfield gute Coverage hat, dass er deswegen so ein bisschen gerutscht ist im Draft-Prozess. Ja, das wäre so mein Late-Round-Gem, wenn wir noch Diamanten in späten Runden finden würden. Ist er für mich einer der besten Cornerbacks dieses Jahr im Draft, die in den späten Runden noch rumtouren könnten.
Ja, vor allem vierte Runde ist, denke ich, auch ein relativ realistisches Szenario, wenn wir jetzt mal wirklich dran denken, was brauchen wir, weil ich meine, wir haben 2 junge Cornerbacks letztes Jahr gedraftet, ist halt dann die Frage, was ich ja eigentlich auch immer gesagt habe, ich hätte lieber noch jemanden erfahrenen, älteren, der die jungen Spunde mal ein bisschen was zeigt. Von daher glaube ich, wäre halt auch die vierte Runde so eine gute Station, um halt nochmal, wie du halt auch, wenn du den so beschreibst, der das Körperliche mitbringt, der einfach uns vielleicht auch dieses ein oder andere Big Play kreieren kann und halt ein gutes Projekt ist, wo man sagt, naja, für die vierte Runde wäre so einen Spieler dann zu bekommen echt gut. Und ich glaube, also für mich klingt es, wenn ich jetzt so überlege, wäre halt wirklich vierte Runde Cornerback und dann jemanden, wo du sagst, theoretisch so vom Körperlichen alles hätte er auch schon Starterpotenzial, was wir auch noch gar nicht direkt brauchen, aber halt auch mit dem, wie du sagst, 4 Jahre Erfahrung ist dann ja auch, sage ich mal, auch schon mal einen Tick weiter als jetzt ein ganz junger Hüpfer, der dann so das Minimum mitgemacht hat. Bin ich gespannt. Und für mich natürlich mit Franklin, der ja auch von Oregon wäre, könnte man ja auch die Connection fahren. Wäre ja auch ganz, ganz cool. Bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt.
Ich auch. Wird auf jeden Fall cool zu beobachten sein, wie sie mit der Positionsgruppe umgehen. Zumal sie ja, hatten wir schon mehrfach letztes Jahr, mehrere Cornerbacks im Draft rausgesucht haben. Bin ich echt gespannt, was sie mit der Cornerback-Gruppe dieses Jahr machen.
Gut, ja, wie gesagt, du hast es ja auch erwähnt, mit Ballard ist ja auch einer, der jetzt letztes Jahr gezeigt hat mit Jones, dass man auch in den späten Runden, wie gesagt, vielleicht haben wir auch einfach das Glück, dass wir dann halt auch für der vierten Runde beispielsweise noch einen Spieler haben und dann hätten wir 3 solide und gute Cornerbacks, vor allem auch für die Zukunft. Ja, bleibt zu wünschen. Bin ich gespannt, ob es wäre ja irgendwo, ich meine, du hattest ja schon des Öfteren mal Spieler so genannt gehabt, die dann ja auch tatsächlich dann gepickt worden sind. Ich bin gespannt. Also es wäre natürlich, wie gesagt, umso mehr ich drüber nachdenke, umso realistischer klingt es für mich, weil es wäre wirklich so ein typischer Ballard-Move, auch vom, wie du den Spieler beschreibst. Ich bin gespannt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der stille Geheimtipp, wo man wirklich sagen kann, ja, der könnte wirklich dann zu uns kommen.
Ja, es ist natürlich immer so ein Blick in die Glaskugel, ne, jedes Jahr. Aber man hat ja jetzt mittlerweile so ein bisschen so ein Gefühl entwickelt für unser Front Office. Worauf achten sie? Was sind so deren Geist? Wofür interessieren sie sich? Wo legen sie die Schwerpunkte? Klar, trotzdem ist es immer noch eine Glaskugel, aber ein bisschen Gefühl ist mittlerweile da.
Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Andi, dass du wieder unser Gast warst. Wieder eine spannende Positionsgruppe, über die ihr jetzt mehr erfahren konntet. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder mit offensiven Spielern weiter, und zwar den Tight Ends. Bis dahin, go Colts.
Sehr gern. Go Colts.